Wie immer sind wir erfreut, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ich will euch echt ganz klar sagen, mich stört das gar nicht, dass wir im Augenblick so wenige sind. Demnächst werden wir von der großen Gemeinde predigen und das stört mich auch nicht. Ich habe schon mal vor 20.000 Jahren gepredigt, hat mich auch nicht gestört. Ich habe für mich das Motto, ich predige da, wo man mich predigen, also wo man mich einlädt. So, ne? Und ich sehe hier offene Herzen. Ich muss auch feststellen, dass eure Lieder, die behandeln die wichtige Themen. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding. Heute das Thema, das wir beide mitgebracht haben, das kam daher, ich hatte ein Problem, bin zu einem guten gemeinsamen Freund von uns beiden gegangen. Ich hatte ein geistliches Problem und er hat mir eine Antwort gegeben, die ich nicht erwartet hätte. Und dann habe ich sehr viel darüber nachgedacht, habe das mit Sven besprochen und haben wir dann das Thema für diesen Gottesdienst rausgemacht. Und die Antworten, also die Frage selber und die Antworten werden sich dann im Laufe des Gottesdienstes ergeben. Ich ergebe erstmal an meinen gesegneten Schwiegersohn, der mir immer viel Freude bereitet.
So, auch von mir nochmal guten Morgen. Und ich kann das genauso gut sagen, wie Martin es gesagt hat. Es ist eigentlich völlig egal, wie viele Leute da sind. Letztendlich ist es das Thema heute auch, wenn die Liebe mitspielt, ist es völlig egal. Also das ist... Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, das wird auch wieder anders werden und das haben wir in anderen Gemeinden auch schon gesehen, dass es dann dementsprechend auch irgendwann so sein wird, dass hier auch mehrere Leute kommen. Das Thema der heutigen Predigt von Martin und mir ist, lass die Liebe nicht erkalten. Nicht nur von innen, sondern auch von außen. Das, was wir gerade besprochen haben. Als erstes gebe ich euch jetzt mal als Einstieg drei Bibelübersetzungen von Matthäus 24, 12. Als erstes Hoffnung für alle. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. In der Schlachter steht, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und zu guter Letzt in der Elberfelder steht, weil Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. So. Das ist eigentlich im Grunde genommen erstmal der Einstieg, den wir haben. Hier ist es eigentlich so, ich nehme da mal das Beispiel aus der nicht christlichen Welt, also aus der normalen Welt, wenn jemand lange mit einem Partner zusammen ist und man als Außenstehender schon merkt, der strahlt das gar nicht mehr so aus oder die beiden strahlen das gar nicht mehr so aus. Ist es da eigentlich an der Zeit, wenn einem das mitgeteilt wird oder wenn man es selber merkt, an dieser Liebe zu arbeiten, was in der heutigen Zeit ja nicht mehr so in ist. In der heutigen Zeit geht es ja mehr darum, irgendwie die Partner so schnell zu tauschen wie Unterhosen so irgendwie. Also da gibt es das nicht mehr. Ich selber kenne es von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, die waren immer zusammen. Also meine Oma, als mein Opa gestorben ist, war irgendwie, ich will mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber garantiert 40 Jahre alleine. So, da gab es auch gar keine Diskussionen. Also unabhängig davon, dass sie hätte natürlich einen neuen Partner kriegen können. So wollte sie aber nicht so. Ne? Und heutzutage ist es halt ganz, ganz anders. Brechen wir das mal auf die christliche Welt runter. Oder rauf, besser. Das ist ja eher rauf. Hier ist es genau das Gleiche. Hier ist es so, wenn man was macht, und da kommen wir auch gleich noch zu Bibelstellen, wo das explizit nochmal angesprochen wird, wo ich auch da nochmal drauf eingehe. Da ist es wirklich so, wenn ich das nicht mehr darstelle, darspiegel oder auch wiedergebe, was ich tue und die Liebe langsam verliere, einfach nur im Glauben drinne bin, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Ich nenne euch ein Beispiel. Martin und ich waren mal zu einer Taufe eingeladen. Eine echte Taufe in der echten evangelischen Kirche. So, zu der Zeit war ich noch nicht lange bekehrt. Das war kurz nach meiner Taufe, glaube ich. Und wir waren bei dieser Veranstaltung. So, und dann war da eine Pastorin, die super nett war, die super singen konnte. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich in einer evangelischen Kirche gesessen habe, gedacht habe, naja, so schlecht ist die Musik doch nicht. Und die predigte über Beten. Und es ging in dieser Predigt von ihr darum, dass ihr Kind nicht so gerne Pflaumenmus, was glaube ich, mochte und dafür gebetet hat. Diese Pastorin sagte zu dem Kind, nein, da kannst du nicht für beten, das macht man nicht. Darum ging diese ganze Predigt. So, ich, wie gesagt, noch nicht tief im Glauben drin. Es begab sich, dass wir auf der Feier danach die Pastorin trafen. Und Martin dann halt mit dieser Pastorin dann gesprochen hat und ihr, sag ich mal, auch erklärt hat, dass es völlig egal ist, über was wir uns mit Gott unterhalten. Also als Kind hat man ja eh nicht diesen Bezug, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Als Erwachsener finde ich zum Beispiel, ich bin da fern davon, zu beten für was mir am Herzen liegt. Weil ich finde einfach, dass ich das vor Gott bringen kann. Ich unterhalte mich so mit Gott, aber beten ist für mich halt, für mich persönlich, was ganz Besonderes halt. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass Martin sich mit ihr unterhalten hat. Und ich als gerade Bekehrter hatte 0,0, also wirklich 0,0, das Gefühl, dass diese Frau von ihrem Job überzeugt war. Und die war Pastorin. Ich meine ganz ehrlich, die hat den wichtigsten Job. Also das muss man ja mal ehrlich sagen. So, und die war überhaupt nicht von ihrer Arbeit überzeugt. Das heißt also, ob da nun Liebe war oder nicht, aber da muss sie halt dran arbeiten. So, das ist das, was ich meine. Man kann im tiefen Glauben stehen, aber man kann auch vielleicht langsam dann das als dass man einfach da ist, dass man Christ ist, aber da halt nicht dran arbeitet. Und da ist halt auch untereinander wichtig, dass man vielleicht dann auch gerade auf den Nächsten, der in der Gemeinde ist, der in der Familie ist, der vielleicht selber Christ ist, zu achten und mit ihm Rücksprache zu halten, ob irgendwas ist, ob man vielleicht mit ihm dann auch den im Falle beten soll, so dass er da mal wieder hinkommt. Weil es gibt ja als Mensch sehr, sehr viele Einflüsse, die wir haben, ob Sünde ist, da komme ich auch gleich noch zu Sünde, irgendwelche Ereignisse, die im Leben passieren, wo man schnell vom Glauben abfallen kann. Das ist ja nun mal so. Und gerade die Liebe ist dann halt auch schnell weg. Als erstes wollen wir uns mal angucken, den 1. Korinther 13, 1 bis 13. Ich habe das so ein bisschen unterteilt, damit ich so ein, zwei Sachen dazu sagen kann. Wenn ich weltliche und Engelssprache reden könnte und wäre ohne Liebe, so würde ein dröhnender Gong und ein lärmendes Becken. So. Bedeutet, ohne Liebe, die ich habe, kommt die Botschaft bei den meisten oder eigentlich bei allen nicht an, weil ich das nicht aus Liebe mache, sondern aus warum auch immer. Ich sage die Pastorin, ich will es ihr nicht unterstellen, aber dieses Problem hat man meistens in den normalen Landeskirchen, dass da Menschen studiert haben und dann das machen, ob sie nun die Liebe drin haben oder nicht. Also ich habe bei mir in der Konfirmationsgruppe den Sohn des Pastors gehabt. Der hat's gemacht, weil sein Vater das gemacht hat. Da war jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie davon 100% überzeugt war. Der hat halt Theologie studiert und dann war es das. Wenn ich im Auftrag Gottes prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber keine Liebe ausstrahlt, dann bin ich nichts. Das heißt also, egal welche Gabe oder welches Wissen wir haben, wenn ich die Liebe nicht dabei habe, werde ich, wie ich ja gerade vorher schon gesagt habe, einfach nicht die Überzeugung anderen Leuten gegenüber haben. Also das ist diese Liebe, wenn Gott merkt, dass die Liebe da nicht, dann bringt es nichts, dass ich dieses Wissen habe. Dann bringt mir auch prophetisches Wissen nichts, wenn ich das mit Liebe nicht rüberbringe. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben mein Leben opfere, aber dabei keine Liebe habe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig, freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich also nicht reizen und nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. So, wenn man diesen Textstelle schon mal sieht, da sind ja super, super viele menschliche Sünden drinne, die eigentlich im täglichen Gebrauch dabei sind. Ob es jetzt, sage ich mal, die Freundlichkeit ist, dies nicht verbissen sein, man prahlt nicht. So, das ist ja heutzutage in der Gesellschaft so oft. Und das ist einfach, wo ich glaube einfach, warum auch die Gemeinden leer sind. Weil wir haben einen Verwandten, der sagte mal zu Martin, also wenn ich ja zum Glauben gehe, muss ich ja super viel aufgeben. Das ist ja blöd. Dass das aber im Umkehrschluss eigentlich für ihn Seelenfrieden ist, wo ich selber ja nun jetzt noch nicht lange Christ bin. Also ich bin ja jetzt irgendwie 4 Jahre oder dreieinhalb Jahre und war 41 Jahre kein Christ. So, und da war genau das. Aber was habe ich denn gekriegt? Ich habe einen Seelenfrieden darüber gekriegt. Also natürlich sind immer noch Sünden da. Natürlich möchte ich gerne ein Auto fahren, was mir gefällt, was jetzt irgendwie was für Außenstehende darstellt. Wir haben gerade das Thema zu Hause, deswegen komme ich da drauf. Aber es ist trotzdem so, dass ich langsam, aber sicher dahin komme, auch mit der Hilfe von Jesus und vom Heiligen Geist, dass ich sage, so pass auf, dämm das doch mal ein bisschen ein. Also wie gesagt, wir sind Menschen, wir haben alle Sünde in uns. Das heißt also, wir werden in dem Falle langsame Schritte machen. Natürlich wird es auch Menschen geben, die von heute auf morgen diesen Weg gehen können. Aber ich sag mal, der Großteil ist doch wirklich so, dass wir langsame Step by Step gehen. Also ich sage ja jetzt ein Beispiel, bei meinem Auto ist es so, ich habe vorher einen großen Range Rover gefahren, habe mir dann danach gedacht, mach's mal auf vernünftig und kaufst einen VW-Bus. VW-Bus ist gar nicht meins, ich sitze in diesem Auto drinne und das ist gar nicht meins so. Und jetzt bin ich langsam dahin gekommen, dass ich wirklich mir was kaufe, wo ich einfach langsam dieses Step gehe, was jetzt nicht so pompös ist, aber was mir gefällt, was wenig verbraucht. So, und genauso ist es bei diesen Sachen auch. Wir müssen uns da einmal hinterfragen, was machen wir? Wir wissen, was für eine Sünde ist. Und wenn wir wirklich eine, zwei Sünden abgeben können, und die können wir ja abgeben als Christ, können die abgeben, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. So, kommen wir weiter. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Propheten mehr geben. Dann das Reden und die unbekannten Sprachen wird aufhören. Und die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr vonnöten sein. So, und das ist einfach das. Wir haben irgendwann nicht mehr dieses, was wir jetzt im Moment haben, werden wir irgendwann nicht mehr haben. Weil wenn es vorbei ist, ob wir das noch miterleben oder nicht, also wir werden es ja oben miterleben. Aber da ist es wirklich so, dass diese kleinen Steps, die wir haben oder die jetzt, sagen wir mal, für uns negativ sind, werden da keine Rolle mehr spielen. Umso mehr ist es ja eigentlich, wenn man als Christ sich überlegt, so pass auf, okay, damals abzulegen oder damals abzulegen, ist doch einfach ein Faustpfand, weil irgendwann wird sowieso irgendwie alles auf links gezogen, so irgendwie, ne? So, dann haben wir noch, genau. Eine Sekunde, ich muss mal kurz hier, genau. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke von dem gesamten Zusammenhang, den wir haben. Doch einmal werde ich alles erkennen, klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich auf jetzt schon erkennt. Das heißt also, Gott kennt den Plan ja. Meine Frau sagt immer, denk daran, Gott kennt den ganzen Plan. Wir sehen nur Bruchstücke. Und das ist so eine menschliche Geschichte, glaube ich, einfach, dass wir immer denken, wir wissen irgendwas, aber wir wissen doch nichts. Wenn irgendwas passiert, und da sind wir nachher auch nochmal bei dem Vergeben und sowas alles, es passiert aus irgendwelchen Gründen. Also das ist einfach so. Das ist nicht einfach, dass Gott sich denkt, so, ach komm, lass das mal laufen irgendwie. Nein, er hat den kompletten Plan. Also er ist komplett mit dem Plan da. So. Was bleibt letztendlich, wenn dann alles, sagen wir mal, soweit ist, sind Glaube, Hoffnung und die Liebe. Von diesen dreien ist aber die Liebe das Größte. Glaube ohne Liebe, Härte, gesetzliche Ausstrahlung, Negativismus. Das heißt also, ich habe einen Glauben, aber wie oft erlebt man das, dass man, ich sag mal, in Gemeinden geht und jemand glaubt, aber eine depressive Ausstrahlung hat. So. Kann ich euch beruhigen, hier hat die keiner. Also noch nie, wie ich hier war, ist hier jemand mit depressiver Ausstrahlung gewesen. Aber es ist ja nun mal so. Und wenn ich im Glauben stehe, weiß ich doch, was dahinter steckt. Das heißt also, ich brauche mir um die meisten Sachen ja keine Gedanken mehr machen. Wir sind nachher bei Sünde. Die können wir ja komplett, als Christen können wir die komplett abgeben. Wir können die komplett abgeben. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Heißt nicht, dass ich jetzt losgehen kann und Sünde, Sünde, Sünde. Nein, aber was mir passiert, es sind ja manchmal auch von den Menschen Sachen, die in einem drinne sind, die man als Sucht hat, so, aber trotzdem kann ich die abgeben. Ich kann sie abgeben und mit Hilfe Gottes da rauskommen. So, ich mache es ja dann, in dem Falle macht man es ja nicht mit Vorsatz, sondern weil man halt die Sucht hat. Liebe ohne Konsequenzen ist ein schlaffes Vorbild, keine Autorität im Glauben. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich eine Liebe habe, aber keine Konsequenzen draus ziehe, ja, dann ist man halt jetzt irgendwie nicht so dieses Vorbild, was man eigentlich als Christ sein sollte. Ich sage, wir reden immer von Christen und von, ich sage mal Nicht-Christen. Von Nicht-Christen ist es halt immer so, was ich auch im Laufe der Zeit durch meine Frau sehr, sehr viel gelernt habe, einfach dieses Führen durch Vorbild. Führen durch Vorbild ist so ein Satz, den ich noch aus meiner Armeezeit kenne und auch selber sehr, sehr viel auf meine Fahnen geschrieben habe damals, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts, dass du der größte Krieger bist. Es bringt nichts, dass du irgendwie der Schnellste beim Laufen bist, dass du derjenige bist, der am meisten auf dem Rucksack mittragen kann oder sowas alles. Nein, es geht einfach darum, den Leuten vorzuleben, dass du es selber machst. Und wenn du es selber machst und in einer Position drinne bist, die jetzt einmal irgendwie einen Ticken weiten höher ist, ob das jetzt einmal im Christlichen ist, ob das der Pastor ist oder was auch immer, wenn der Pastor sagt, so pass auf, seid in Demut oder irgendwas anderes oder so wie wir von das Thema haben und fährt aber mit dem dicksten Wagen vor. So, das ist halt immer so, wo ich denke so, naja, okay, dann muss man das halt schon mal so für sich selber irgendwie so erklären, dass man das denen vorlebt. Und dann wird auch nie kann man nicht sagen, das ist das falsche Wort. Ich würde sagen, die Kritik an den Personen wird niedriger sein, weil man vielen Sachen aus dem Weg geht, weil da kann keiner stehen und sagen, ja, du sagst uns immer, wir sollen das und das machen, aber selber machst du es nicht. So, dann haben wir natürlich Liebeskiller bei echten Christen. Ja, bei echten Christen, sagen wir mal bei Christen. Das, die Härte, das Richten, die Gesetzlichkeit, die Lehrstreitigkeiten. Das heißt also, im Grunde genommen haben wir da auch ein paar Bibelstellen. Matthäus 7,1 ist, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. So, ist auch klar, dürfte auch jedem sagen sein, immer, ich sag mal, hier kommt es auch immer darauf an, vielleicht gar nicht zu richten, sondern vielleicht auch einfach mal mit den Menschen darüber zu sprechen, warum das manchmal so ist oder warum das manchmal nicht so ist. Kommen wir zu den Sünden, die ich vorhin angesprochen habe. Innere Sünden wie Pornografie, Hass, Egoismus, Abwertung anderer, Grausamkeiten, Rücksichtslosigkeit, Diebstahl, Okkultismus, Ehebruch, Humanismus, Ersatzreligion, Hochmut und so weiter. Und jeder, der sich mal reflektiert, weiß, dass genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in der Gesellschaft dermaßen weit verbreitet ist, auch durchs Internet. Jeder hat die Möglichkeit, so eine Sachen einfach zu bekommen. Ich sag mal, wenn man noch eine Generation vor mir geht, da war das halt schon schwer. Man konnte es trotzdem machen, davon mal ganz ab, aber es war halt schwer. Und heutzutage ist es so, sind wir wieder beim Thema, deswegen ist es einfach so, dass die Menschen das nicht hören wollen. Die Menschen heutzutage wollen das nicht hören, weil es einfach zu einfach ist, daran zu kommen. So, das muss man sagen. Und sie haben ja in dem Falle ihrer Meinung nach keine Konsequenzen daraus. Die Konsequenzen wissen wir aber, welche Konsequenzen daraus entstehen. Ne? Kommen wir auch gleich noch zu. Hier stehen, habe ich auch noch zu diesen Sachen, habe ich noch ein, zwei Bibelstellen herausgesucht. Als erstes erstmal die Offenbarung 22,15. Draußen vor den Toren der Stadt, der himmlischen Stadt, müssen alle Feinde Gottes bleiben. Alle, die sich nicht mit Zaubereien, mit sexuellen Ausschweigungen, Verunreinigten, Mörder, Götzenanbeter, Betrüger und jene, die gerne lügen. So, das heißt also, da haben wir ja schon mal das Thema. Wir wissen das, aber ich glaube einfach, diese Konsequenzen, die daraus entstehen, ist in der nichtchristlichen Welt, glaube ich, gar nicht so bekannt, glaube ich. Also sonst wäre die Welt nicht, wie sie im Moment ist, dass die Menschen immer schon eng ihre Fehler und ihre Sünden hatten. Aber im Moment, wie gesagt, so wie ich sage, hat natürlich der Teufel, der natürlich ein großer Gegenspieler ist, natürlich immer es leichter, so eine Leute dann auch wieder zurückzukriegen. Aber ich muss dazu sagen, diese Sünden, die ich gerade genannt habe, werden auch in der christlichen Welt da sein. Die werden da sein, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist einfach so. Aber wir haben immer noch den Faustpfand, dass wir es abgeben können. Dass wir es abgeben können und dass wir damit zu Gott gehen können. So, dass wir dann natürlich daraus lernen müssen, dass wir die Sünde abgeben und dann unsere Konsequenzen drauf ziehen. Das ist doch völlig normal, dass wir das machen können, weil wir wissen ja, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. König David hat es ja genauso gemacht. König David hatten wir letztes Mal das Thema, wo ich hier gepredigt habe, da war es ja wirklich so, der hat ja öfter mal, obwohl er eigentlich alles hatte, er hatte ja alles, aber er hat ja ein, zwei Sachen gemacht, die ja nicht so ganz so gut waren. Und er ist trotzdem, er hat um Vergebung gebeten und Gott hat ihm vergeben. Dann haben wir noch dann in dem Falle für die Sünden, die 1. Korinther 6, 9 bis 11. Weder die Huren, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, auch kein Dieb, Habgieriger, kein Verleumder oder Räuber werden nicht ins Reich Gottes kommen. Und das sind etliche von euch zuvor gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Hier ist es so, selbst als Christ, der die Sünde hat, kann die abgeben. Das ist immer noch wichtig. Das muss man sich immer überlegen. Weil es gibt viele, die dann denken, oh, ich habe eine Sünde begangen. Ich komme nicht in den Himmel, so. Also so denken ja viele dann auch. Aber es ist ja nun mal so, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dementsprechend hat er das ja für uns gerade gezogen, in Anführungsstrichen. Ja, weitere Liebeskilder bei Christen. Die Oberflächlichkeit mangels Rückgrat. Ja, das heißt also, ich bin oberflächlich, weil ich einfach auch vielleicht mich selber nicht hinterfragen will und sagen will, so pass auf, ich selber stehe da fest drinne, ich mache es nicht. Da haben wir das Thema auch vorgehabt. Und die Oberflächlichkeit, was Leute angeht, gar nicht in die Tiefe zu gehen. Ich selber möchte mich da überhaupt nicht von freisprechen. Im Gegenteil, ich glaube einfach, gerade das habe ich durch Martin, durch Gina super viel gelernt, einfach mal in die Tiefe der Personen zu gucken. So, wir sind immer noch am Kämpfen, weil Gina das gerne möchte, dass ich noch tiefer reingehe. Da bin ich dabei, aber das ist wirklich so, da hat sie auch recht, weil viele, gerade unter Männern ist es wirklich so, wird eher was weggewischt, bevor man darüber spricht. Das ist halt so eine Geschichte. Und Martin hat mir mal guten Leitsatz mitgegeben, Männer helfen Männer und Frauen helfen Frauen. So, das ist in der heutigen Welt ja auch wieder so eine Geschichte, weil ich glaube einfach, die männliche Welt nicht mehr männliche Welt ist, muss man ehrlich sagen, das verschwimmt so ein bisschen. Dass da viele vielleicht ja durch ihr Verhalten vielleicht bei Frauen doch besser aufgehoben sind, aber trotzdem ja die Themen andere sind. So, ich glaube es immer noch, dass es immer noch wirklich besser ist, wenn ein Mann zu einem Mann geht, weil ich glaube, man spricht da anders als wenn man gegengeschlechtlich das klären möchte. Genau. Liebeskiller bei Christen würde ich jetzt sagen. Und das Top-Thema ist die Sorgen des Alltags. Hier haben wir auch noch eine Bibelstelle, Matthäus 12. Ich weiß gar nicht, ob ich die ausgedruckt habe, sonst müsste ich die gleich mal aus der Bibel raussuchen. Ich nenne die einfach erstmal. Das ist die Matthäus 13, 22. Hier ist es so, die Sorgen des Alltags ist noch natürlich klar, dass man da, haben wir vorhin auch am Anfang darüber gesprochen, jeder hat seine einzelnen Einschläge, ich nenne das immer ganz gerne Einschläge, die in dem normalen Leben da sind, wo man halt wirklich denken kann, oh, pass mal auf, irgendwie hat sich Jesus oder Gott von mir abgewandt und ich komme nicht mehr weiter. So, und wenn man kennt es aus Partnerschaften, wenn das Verhältnis zwischen dem Partner nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte, kann es mal sein, dass der eine sich von dem anderen ein bisschen entfernt. Die Unvergebenheit wegen Verletzung. Da habe ich auch ein, zwei Bibelstellen rausgesucht. Das ist als erstes erstmal Hebräer 12, 15. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird und durch die viele von euch zu Schaden kommen. Das heißt also, die Giftpflanze ist in dem Falle Unfrieden anrichten, die denn da ist. Also es wird Unfrieden angerichtet bei den restlichen Pflanzen, übertragen gesagt. Und dass man innerlich verunreinigt wird durch diese Pflanze. Das heißt also, wenn ich einen drinne habe, da muss man halt dann explizit darauf achten, dass wenn der wirklich eine Irrlehre macht oder wenn er, ich sag mal, im Freundeskreis jemand ist, der nur negativ denkt, der nur negativ über andere Leute redet, gibt es die Möglichkeit, entweder ich rede damit mit ihm, oder aber ich muss da meine Konsequenzen draus ziehen, weil es einfach nicht für mich gut ist und vielleicht auch für den rechts und links nicht, muss ich selber die Konsequenzen draus ziehen, weil es einfach eine Sache ist, die einen vielleicht dann auch auf die falsche Seite zieht, weil man denkt, oh, der hat ja recht, das ist ja jetzt ein cooler Typ oder so, und der hat ja, okay, das sagt er, das ist halt uncool. Wir sind wieder beim Thema. Ich glaube einfach, dass wir selber darauf achten müssen, dass wir den Nichtchristen auch mitteilen, dass es nicht bedeutet, Christ zu werden und danach ist alles zu Ende. Dann sitzt man zu Hause, liest die Bibel und das war's so. Ne? Das ist ja nicht so. Ich nenne es immer als Beispiel, nämlich immer den Lobpreis, der ja heute auch fantastisch war wieder. Das kennt keiner. Das kennt keiner. Ich sage euch, also wenn wir mit dem Motorrad, mit den Disciples unterwegs sind und beim Motorradclub sind und sowas alles und mit den Leuten sprechen und so und die hören, ihr kennt Sebastian leider noch nicht, aber den werden wir auch mal mit herbringen, ein Back von einem Mann, voll tätowiert, Kopf tätowiert, was weiß ich, das ist unser Präsident von den Disciples, der macht Lobpreismusik, denn die kriegen den Mund nicht mehr zu, weil die denken so, das ist doch noch nicht eure Musik. Doch, aber so kriegt man auch Leute. So, und das ist gerade bei uns, wenn ich unterwegs bin, wenn ich missioniere oder evangelisiere, ist es so, dass ich gerade das als erstes im Anbringe. Kennst du eigentlich Lobpreismusik? Nee, wieso, was ist das denn? Ja, es ist unsere Musik. Ah, nee, ich kenne nur Kirchenmusik. Ja, die kenne ich selber. Die habe ich selber im Konfirmationsunterricht mitgemacht und habe da gesessen und habe gedacht, schwierig, sehr schwierig. Dann haben wir noch Epheser 4:32. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Habe ich ja auch gerade gesagt, das ist einfach so. Vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand einen Fehler macht, natürlich macht er den Fehler. So, wenn es was Schwerwiegendes ist, ist es schwerwiegend. Aber das Vergeben, das musste ich auch schwer lernen durch meine Frau. Weil einfach man denkt, vergeben bedeutet, dass der von der Strafe freigesprochen wird. Das stimmt ja gar nicht. Wenn jetzt irgendeiner kommt, und ich meine, es werden nicht viele geben, aber wenn einer kommt und Martin vor die Omme haut, dann muss er immer die Konsequenzen leben, aber trotzdem kann ich ihn deswegen vergeben. Und vergeben bedeutet einfach, dass man nicht dies abgibt. Also wir haben beim Geburtstag bei guten Freunden von uns das Thema gehabt, da war die ehemalige Schwiegermutter von dem verstorbenen Mann, war da und die waren sich spinnefeind und Gina hat sie gesagt, vergib ihr doch einfach. Ja, die sagte, nee, und das will ich nicht und so. Ja, aber du hast doch keinen Frieden darüber. Du hast doch keinen Frieden über diesem Thema. Wenn du dir vergibst, dann hast du Frieden drüber. Dann bist du, das ist doch selbst befreiend für dich. Ich weiß, manche Sachen sind wirklich echt, echt schwer. Aber man muss sich immer vor Augen führen, und das ist halt wichtig, dass man sagt, ich vergebe ihm, aber von der Strafe für die Tat ist er nicht freigesprochen. Da gibt es dann in dem Falle richtige Gesetze, die ihn dann hoffentlich dann irgendwie so verurteilen. Oder er muss auch mit den Konsequenzen nehmen, was der Herr mit ihm macht. So, das ist einfach das. Und da müssen wir halt ja noch irgendwie dieses gratis Vergeben ist halt auch super, super wichtig. So, jetzt habe ich so viel gesabbelt schon. Genau. Wir hatten letztens das Thema, meine Frau möchte gerne aufhören zu rauchen. Meine Frau raucht seit 30 Jahren. Die hat mit 13 angefangen zu rauchen. Meine Eltern rauchen auch. Meine Mutter ist jetzt gerade im Krankenhaus und hat Krebs gehabt und ist operiert worden, ist jetzt auf dem Weg langsam der Besserung, wo wir alle, man kann es nicht 100% sagen, aber ich sage, Mundraumkrebs kommt zu 98% von nichts. Das ist das beste Beispiel, was Liebe ausmacht, weil meine Frau, wenn meine Eltern da sind oder wir bei meinen Eltern sind, raucht meine Frau nichts, gar nichts, null, niente, überhaupt nichts. Und das wird sie auch durchziehen. Wenn sie aber alleine ist und das, sagen wir mal, vielleicht irgendwann mal erkennt, dass es aus Liebe zu sich selber ist, dann raucht sie. Also jetzt raucht sie nicht, und das ist das, was wir als Thema haben. Bei ihr ist es so, sie ist ja, was das angeht, ich habe letztens ihr das mal vorgerechnet, was sie letztendlich, die hat vorher, sag mal, roundabout ungefähr, ich sag mal, 20 Zigaretten, naja, nicht mal. Sagen wir mal 13 Zigaretten, 14 Zigaretten am Tag, jetzt raucht sie noch 3. Und ich habe ihr mal vorgerechnet, wie viel es ist. Aber da ist es wirklich so, sie, wenn sie es mit Liebe macht, dann ist sie dabei. Dann weiß sie, sie macht es aus Liebe zu meinen Eltern und sie raucht nicht. Sie hat kein Verlangen, sie hat kein gar nichts. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, wo jeder sich das eigentlich so ein bisschen auf die Fahnen schreiben kann, zu sagen, okay, pass mal auf, wenn ich was aus Liebe mache, dann ist da auch so ein bisschen Power hinter. Nicht nur ein bisschen Power, sondern richtig, richtig Power. Und das ist wichtig, wenn man merkt, dass man diese Power für irgendwas verliert langsam, da muss man sich hinterfragen, wie man diese Liebe wieder auffrischen kann. Ein Beispiel hatte ich noch. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wo ich das aufgeschrieben habe hier. Finde ich nicht mehr, das soll dann wohl heißen, dass ich langsam am Ende bin. Eins noch, die Konsequenzen, die wir daraus bekommen, ist ganz gut in der Bibel immer zu erkennen an Israel, weil Israel hat immer gleich immer gleich die Konsequenzen zu spüren bekommen. Aber es ist auch danach wieder gerade gezogen worden. Aber sie haben immer gleich von vornherein, immer gleich als erstes die das um die Ohren gekriegt, was sie nicht richtig gemacht haben. Dann würde ich jetzt leider, weil ich schon durch bin mit der ganzen Geschichte hier, an meinen Schwiegervater übergeben. Ich gucke nochmal auf die zweite Seite. Nein, ich habe nichts mehr. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann darfst du weitermachen. Alles klar. Nee.
Wie bitte? Alles klar. Normal wäre dem eigentlich nichts hinzuzufügen, weil, ja, ich habe ihn ja erlebt, wie er sich bekehrt hat und wie das so sich langsam steigert alles, Step by Step. Aber ich habe doch das eine oder andere noch ganz wichtige nachzuschieben. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich will euch auch auf keinen Fall, also man kann ja zu kurz predigen und man kann das auch unnötig in die Länge ziehen. Aber okay, ich habe ja dieses Thema aufgebracht, die Liebe nicht erkalten lassen. Da haben wir beide darüber gesprochen. Das Ding war, ich habe eine Situation erlebt in meinem Leben und da habe ich mich echt erschrocken. Ich habe an der christlichen Schule, also ich habe eine Ausbildung als Erzieher gemacht und unter anderem habe ich an der christlichen Schule 2 Jahre Praktikum gemacht. Ich kannte die schon viele Jahre und ich habe in der Gemeinde schon jahrelang Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Jetzt habe ich praktisch ein Praktikum bei etwas gemacht, was ich von der Pike auf konnte. Aber ich habe es durchgezogen mit der Hilfe des Herrn 2-3 Mal die Woche musste ich da mit den Kindern Schularbeit machen und Geschichten erzählen und mit ihnen im Wald sein und auch ab und zu mal was von Jesus erzählen. War alles super. Das müsst ihr euch vorstellen. 2 Tage vor Ende meiner Ausbildung. Es war eigentlich schon klar, ich habe bestanden. In 2 Tagen würde die Abschlussfeier sein. Wir würden das Zeugnis kriegen und es wäre alles bestens. Da passiert Folgendes. Da kommt eine Lehrerin zu mir an der Schule und sagt, also die sehen ja auch mein Äußeres und so und die kannten auch meine Geschichte und so. Das sind 2 Ex-Schüler, die bedrohen mich. Der eine Ex-Schüler, der hat Drogen, der handelt mit Drogen und der ist auch schon mit Messern aktiv gewesen. Und da bin ich, 42 Jahre bin ich jetzt bekehrt. Ich will das gar nicht groß ausführen. Ich bin zu denen hingegangen, ich habe die massiv bedroht, ich habe einen Stock in der Hand gehabt und hätte der einen Ton gesagt, ich hätte denen. Und dann hatte ich eine Schaufel, die ist zufällig aufgeschlagen. Und ich wusste, da hat ein Messer. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte. Ich war so böse. Und die haben so, also das waren so richtig rotzfreche Bengel, so über 20. Und dann gucken wir die an. Ich sehe, wie aus dem Abstand halt. Ich war so böse. Ich bin seit 40 Jahren nicht mehr so böse gewesen. Und dann waren die weg. Und dann, Alter, was hast du denn da jetzt gemacht? Du bist 40 Jahre bekehrt. Ich predige. Ich habe Kinder großgezogen mit meiner Frau. Und was ist das? Ich war total erschrocken. Dann, Sven hat von Konsequenzen gesprochen. In der gleichen Nacht habe ich etwas gekriegt, was ich nur einmal hatte, als ich in Kroatien über einen Sund rüber geschwommen bin. Ich habe da einen Wadenkrampf gekriegt im Wasser und hätte meine Frau mich nicht gerettet aus dem Wasser, wäre ich vielleicht ertrunken. Ich weiß es nicht. In der Nacht habe ich einen Wadenkrampf gekriegt. Der war so schmerzhaft, das war so, als wenn mir in einem Messer. Ich sage, Herr, ich weiß, vergib mir. Ich habe vorher schon um Vergebung gebeten. Ich war wirklich erschrocken über mich selber. Ich konnte das kaum nachvollziehen. Und dann bin ich zu einem gemeinsamen guten Freund von dem Präsidenten, von den Disciples und habe dem diese Sünde bekannt. Sven hörte jetzt das erste Mal. Ich habe da nur sonst mit dem drüber geredet. Aber hier ist das jetzt mal, habe ich die Freiheit, darüber zu sprechen. Und dann im Laufe des Abends sagte er zu mir, wir müssen halt aufpassen, dass die Liebe in uns nicht erkaltet. Und dann fing das in meinem Kopf an zu rattern. Erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt. David fing ganz harmlos an, bis er den Ehebruch mit Bathseba begann. Judas Ischariot fing ganz harmlos an, Geld zu klauen, bis er Jesus verraten hat. Es fing ganz harmlos an. Und bei mir fing das auch ganz harmlos an. Und hätte Gott 2 Tage vor meiner Übernahme, also ich habe jetzt meine Prüfung bestanden, ich hätte da was gemacht. Ich wäre vielleicht sogar ins Gefängnis gekommen. Ich weiß es nicht, Gott hat seine Schutzhand über mir gehalten und möge mir das nie wieder passieren. Ich war wirklich erschrocken über mich selber. Aber wisst ihr was? Das ist ganz harmlos bei mir begonnen. Und zwar ist mir klar geworden, das ist mir noch nie klar geworden. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch neu. Für mich war es total neu. Ich kann nicht nur wegen den Sünden, die Sven eben alle genannt hat, die kommen ja alle aus mir selber. Und dass da die Liebe erkaltet, das leuchtet wohl den meisten Christen ein. Aber ich habe eine neue Erkenntnis gekriegt, die dazukommt. Ich kann auch wegen den Sünden anderer vom Glauben abfallen. Und bei mir war es so, ich habe mich über bestimmte Politiker tierisch aufgeregt. Und zwar monatelang. Ihr wisst, wir haben eine neue Regierung. Ihr wisst, was die alles beschließt. Und ich habe mich immer schlau gemacht. Und ich war sauer. Und mein Hals wurde immer dicker. Und dann kriegte man ja auch immer eine Menge, meistens lustige Videos, wo dann irgendein Politiker mit irgendetwas zitiert wird und dann die Quintessenz. Und das auch in christlichen Kreisen. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich weiß, dass Politikerin XY wieder den und den Käse erzählt hat oder der und der Politiker schon wieder das Gesetz jetzt in die Wege geleitet hat, das noch mehr von Gott wegführt? Was bringt mir das, wenn ich das weiter verbreite und wenn ich mich darüber lustig mache und vor allen Dingen, wenn ich mich darüber ärgere? Und da wurde mir klar, dass ich auch wegen fremden Sünden, in diesem Falle die Sünden der Politiker, dass die Liebe in mir erkalten kann. Ich habe wirklich gemerkt, wie ich vom Glauben immer mehr abkam, für eine kurze Zeit. Ich habe hier auch zwei Bibelstellen im Johannesevangelium. Also Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das hat der Sven schon angesprochen. Ich habe diese Politiker gerichtet. Und weil ich sie gerichtet habe, ist der Frieden mir verloren gegangen. Und Stück für Stück ist mir die Liebe abhanden gekommen. Äußerlich funktionierte noch alles. Ich habe mit den Kindern gut harmoniert. Ich habe sogar mit meiner Frau morgens Andacht gemacht. Aber ich habe mir tagsüber, auch bei der Arbeit, da hatte ich manchmal Zeit, habe ich mich informiert über die neuesten Untaten der Politiker. Und das hat mich vom Glauben immer mehr entfernt. Hätte man mir das vor ein paar Monaten gesagt, dass mir das passieren würde, ich gesagt, das wird mir niemals passieren. Gut, wahrscheinlich hätte ich das auch nicht gesagt, weil ich sage immer, sagt niemals nie. Aber ich hätte gesagt, also unter normalen Umständen kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich sowas mache. Aber Gott, also ich habe das dann auch als Erziehung Gottes gesehen. Er hat das zugelassen, dass ich fast gesündigt hätte. Ich habe aber noch die Kurve gekriegt. Ich habe dann gebetet, Herr, lass mich die Jungs noch mal treffen. Ich will mich bei denen entschuldigen. Ich will denen sagen, dass mir das bitter leid tut. Ich habe sie dann nicht mehr wieder getroffen. Und dann war mir so, als wenn der Herr mir sagt, also verdient hatten die das schon. Die haben eine Lehrerin bedroht. Und das sind auch so Typen so, oh, da gehen wir jetzt mal auf die christliche Schule, es sind alles Lappen, mit dem machen wir das mal, ne? Dem machen wir mal ein bisschen Angst. Und dann komme ich plötzlich und mache einen auf Rambo und bedrohe den massiv. Die haben sich richtig in die Hosen gemacht, die beiden. So verdient hatten die das, aber dazu braucht Gott mich nicht als Christ. Dazu kann er einen Polizisten benutzen oder einen Sozialarbeiter, der für die zuständig ist, so nicht mich. Ich war da nicht zuständig. Und Gott hat mich so ganz, ganz, ganz knapp daran vorbeischlittern lassen. Ganz knapp. Und ich war wirklich richtig, ich war so erschrocken über mich selber, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und das war dieses Richten, auch diese Härte, von der Sven auch schon gesprochen hat. Und das war eine Verbitterung wegen der Sünden anderer. Ich habe hier noch ein paar Bibelstellen. Römer 8, Vers 1 bis 25. Wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Es gibt für ihn keine Verdammnis mehr. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde, und des daraus, in Klammern, unausweichlichen Todes. Er ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich das Gesetz des Geistes Gottes. Wir leben jetzt in einem neuen Gesetz, nämlich das Gesetz der Gnade. Wir haben jetzt Gnade. Was Sven auch öfters erwähnt hat schon, Jesus ist von seinem Kreuz gestorben. Wir haben jetzt freien Zugang zur Gnade, die durch Jesus Christus für uns erworben ist und uns Leben bringt. Wie kam es dazu? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es nützt mir nichts, wenn ich weiß, dass man als Christ keine frechen jungen Erwachsenen bedroht, die eine Lehrerin bedrohen und ihnen Schläge androht und fast es dazu kommen lässt, wenn ich das trotzdem tue. Das bringt mir nichts. Und wenn die Liebe in mir erkaltet ist, dann weiß ich zwar, dass das verkehrt ist, aber wie ich an mir selber dann feststellen musste, reicht das Wissen alleine nicht. So, die meisten von euch sind ja schon ein paar Montage älter. Und ich denke mal, vermute ich mal ganz stark, dass viele von euch diese ganz groben Sünden und auch grobe Sünden und auch einfache Sünden ziemlich gut im Griff haben. Sonst wäre ich nicht hier. So, und die Sachen, wie Sven auch schon sagt, na klar, man fällt mal in dies oder in jenes. Aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass ihr schon gut mit Jesus unterwegs seid. Und dennoch kann es auch einem alten Christen passieren. Ich habe euch hier kennengelernt. Ich habe ältere Christen kennengelernt. Die saßen im Gottesdienst mit steinerner Miene. Wir haben jetzt in Heikendorf einen neuen Pastor. Der ist sehr mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und ich bin echt begeistert, wie der frische Wind reinbringt. Und da kannst du genau sehen im Gottesdienst. Da sind so die Glaubensgeschwister, die begeistert sich freuen und Mensch und stehen auf und reden nach dem Gottesdienst fröhlich mit ihm. Und dann ist das eine gewisse Fraktion. Es gibt welche, die sind so ein bisschen so, was wird das werden? Ist auch okay, finde ich. Aber dann gibt es da die steinerne Fraktion. Die sitzen da so, warum ist das hier so lebendig? Das geht gar nicht. Und dann sehen sie so die Ecke, wo die ganzen Frischbekehrten sitzen. Das kann ja nicht da sein. Und du denkst, aha, da ist ja der Bruder des verlorenen Sohnes in mehrfacher Ausführung, sitzt er da im Gottesdienst. Kennt ihr alle die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen, wo der eine, der draußen und nicht reinkommen wollte, ist eigentlich sogar noch der tragischere von beiden. Die Geschichte bleibt offen, hat er auf seinen Vater gehört oder nicht. Das müsste dann auch jeder von denen von sich selber entscheiden. Aber da ist doch irgendwann mal, das ist für mich die einzige Erklärung, die Liebe verloren gegangen. Warum ist die Liebe verloren gegangen? Wegen irgendwelchen Dingen. Und bei mir ist sie verloren gegangen. Nicht durch meine eigenen Sünden, die sind dann später gekommen. Eben, dass ich finde, das ist schon eine schwere Sünde, wenn ich als angehender Erzieher, als Prediger, zwei freche, ein Drogenhändler mit einem Stock verprügel. Ich bin so knapp dran vorbeigeschlittert. Ich hätte es getan, ich weiß das. Ich bestand nur noch aus Faust und aus Bosheit in dem Moment. Ich habe dem auch nichts von Jesus erzählt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich hingehen, würde sagen, du weißt was, Jungs, ihr habt da eine Lehrerin bedroht, lasst das mal gut sein, ich könnte auch anders, aber ich will euch eins sagen, Jesus liebt euch und jetzt einfach geht bitte weiter und alles ist gut. Hätte ich machen können. Habe ich nicht gemacht. Ich bin hingegangen und wie in einem amerikanischen schlechten Film. Ja, aber Gott hat mir vergeben und das ist wieder das Gute, das liebe ich so an Gott und das liebe ich so am Weg mit dem Herrn. Wisst ihr, der Teufel hat durch Judas Ischariot Jesus ans Kreuz gebracht. Und als die ganze Geschichte erledigt war, musste der Teufel feststellen, dass er die größte Tat, die jemals getan wurde, die Vergebung, die erwirkte Vergebung in Gang gebracht hatte. So, und der Teufel hat mich verführt, diese beiden Typen zu verprügeln. Gott hat mich ganz knapp davor bewahrt. Aber jetzt kann ich meine Quintessenz daraus ziehen und kann das in der Predigt verwerten und anderen Menschen damit auch dienen. An unserer Stelle nahm Jesus Gottes Urteil über die Schuld auf sich und entmachtete dadurch die Schuld. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Und jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr unsere sündige menschliche Natur unser Leben. In dem Moment hat nur noch die Gnade Gottes mich bestimmt. Aber jetzt, wo ich viel darüber nachgedacht habe, habe ich mich ganz... Ich will das nicht mehr und ich bin auch nicht stolz darauf und ich möchte dieses nicht mehr tun. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt wird, wie es in dem Moment war, der folgt seinem selbstsüchtigen Wünschen. Wenn der Geist Gottes uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt uns nur den Tod. Folgen wir aber dem, was der Geist Gottes will, so bringt uns das Frieden und Leben. Lassen wir uns von unserer sündigen Natur leiten, leben wir in Auflehnung gegen Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Wir haben im Hauskreis, da kam eine Frau rein, die, ich muss das sagen, die ist notorisch, die ist auch schon über 50, ist schon seit 30 Jahren bekehrt. Und das sage ich jetzt wirklich ohne zu richten oder so, das ist einfach meine Feststellung. Deren Leben ist gekennzeichnet von einem ständigen Wandel zwischen mal in die Gemeinde gehen, mal wieder in der Welt rumeiern. So weder richtig bei Jesus, noch richtig beim Teufel. Und ich sagte dann während des Hauskreises, ja, ich muss jetzt auch mal wieder mehr Anschluss bei Christen finden. Ich war jetzt ja jahrelang schon wieder mehr mit Unbekehrten zusammen. Da habe ich ja gesagt, du weißt du überhaupt, was du da anrichtest? Wieso, wie meinst du das? Ich sage, ja, du kannst doch nicht dauernd mit den Unbekehrten da rumhängen. Ich sage, ich habe auch Kontakt mit Unbekehrten, aber den Kontaktarbeit... Oder wenn wir missionieren bei den Bikern oder wenn ich mit Schulkollegen Kontakt habe. Aber dann immer in dem Bewusstsein, jedenfalls geht es mir so, dass ich ein Brief Christi bin. Und ich versuche weitgehend so zu leben, dass die Menschen an mir zumindest keinen Anstoß nehmen. Das gelingt mir nicht immer, ganz klar. Aber ich versuche, ein Brief Christi zu sein. Ich sage, wenn du mit denen da abhängst, auf einer Party oder irgendwo sitzt ihr da zusammen und du, ich sage, die sehen an dir, dass diese Unkonsequenz, das wollte sie aber gar nicht einsehen. Und ich gedacht, okay. Und dann hat sie ihre Probleme mit diesem und jenem beklagt und so, wo ich meine, so, das ist hausgemacht. Würde sie ihr Leben auf Jesus ausrichten, hätte sie viel weniger Probleme. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Leben ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt der Geist Gottes in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist Jesu Christi nicht hat, gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist euer körperlicher Leib zwar immer noch wegen der Sünde der Sterblichkeit unterworfen, aus dem Grunde werden wir älter. Doch Gottes Geist schenkt uns neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, euren vergänglichen körperlichen Leib lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur. Luther sagt das Fleisch, ein bisschen irritierend. Ich finde die Übersetzung besser, unsere alte menschliche Natur, verpflichtet und müssen nicht länger ihrem Verlangen nachgeben. Denn wer dieser Natur folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Das denkt nämlich ein Verwandter von mir. Wenn ich mich bekehre, dann darf ich ja gar nichts mehr. Nee, weißt du was, wenn du dich bekehrst, dann darfst du endlich mal in die Freiheit reinkommen. Dann musst du nicht mehr dieses und jenes, was dich runterzieht. Aber es haben vielleicht einige gesetzliche und moralistische Prediger oder auch Christen, haben das Bild so geprägt. Von dem armen, grauen Mauschristlein, der nichts darf, der sich nichts traut, der immer nach unten guckt, wenn die selbstbewussten Unbekehrten ihre Reden schwingen. Und ich glaube, das ist nicht unser Job. Unser Job ist, wenn es darauf ankommt, auch mutig dazu zu stehen und auch selbst oder in Christus bewusst zu sein. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber lieber Vater. Ja, aber kommt in der Bibel vor. Für den Liedsänger, da könnt ihr beten, den Björn Ulver Evers, nur ganz nebenbei bemerkt, der ist irgendwie Vorsitzender im Atheismusverein in Schweden. Ich hoffe nicht, dass er so vor den Herrn treten muss eines Tages. Gottes Geist selbst gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. An seinen Kindern aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir leiden jetzt mit Christus, werden aber auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich leide schon deshalb mit Christus, weil ich leide unter den Sünden dieses Staates. Ich leide unter den Folgen der Sünde in meiner Umwelt, wenn Menschen total mies draufkommen, obwohl sie eigentlich Jesus nachfolgen könnten. Ich habe Mitleid mit anderen, das ist schon eine Form von Leid, aber manchmal wird man auch direkt angegriffen wegen dem Glauben. Ich bin mir ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt aushalten müssen, nichts ist im Vergleich zur künftigen Herrlichkeit, die Gott uns schenken will. Ich habe die Oma meiner Frau, die Ostoma, haben wir immer gesagt, die war so ganz fromm, ganz straight. Und die hat immer überall erzählt, sie ist gläubig und hat all die Hölle heiß gemacht. Und wenn du so ein bisschen geguckt hast, so, die war auch ganz hart so. Und ich habe die dann irgendwann kennengelernt. Ich habe immer nur von der gehört. Die ist auch gläubig und so. Okay. Dann lerne ich die kennen und dann merke ich schon, die beherrschte da alles. Das war die Chefin. Und dann kamen wir auf das Thema Glauben und dann sagte sie irgendwie, da war ich ganz verwundert, ja, man kann ja nicht wissen, ob Gott einen liebt und ob man gerade... Ich sage, doch, sage ich. Ich sage, Gottes Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Habe ich in die Bibelstelle zitiert. Und plötzlich wendet sie sich ab und redet nicht mehr weiter mit mir. So, plötzlich, ich habe ihr plötzlich was gesagt, als viel Jüngerer und als jemand, das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her oder so. Und die war völlig irritiert. Und ein anderes Beispiel. Ich hab einen Kollegen, der ist Pole, und der hat mir erzählt, dass ein katholischer Priester in Polen, was ich sehr mutig finde, der hat vor im Fernsehen eine bestimmte Sünde bekannt und hat um Vergebung gebeten, was ich sehr gut finde und was ich sehr mutig finde, aber dann kommt's. Dann haben sie ihn gefragt, was sein größtes Problem ist. Ja, dass ich in die Hölle komme. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, Du bist sogar den Schritt gegangen, dass du ganz öffentlich um Vergebung bittest und bist dir nicht bewusst, wer Jesus überhaupt ist, was Gnade überhaupt bedeutet. Keine Ahnung, was sie dem beigebracht haben, wie viel Ave Maria oder Knie rutschen oder Nägel in die Füße oder in den Rücken peitschen oder Maria anbeten. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch niemanden richten. Aber ist das nicht furchtbar? Ein Mensch bekennt seine Sünde und hat trotzdem Angst, in die Hölle zu kommen. Sven hat es vorhin ganz richtig gesagt. Und ich habe eine Predigt gehört, da hat ein Prediger gesagt, du musst dir das vorstellen wie beim Basketball. Alle Sünden werfen auf euch. Da wird im Hebräischen ein Wort genommen, das einen sehr starken Wurf bezeichnet. So. Und wenn du beim Fußball, beim Handball oder so, die richtig guten Handballer, oder die haben richtig Power in der Schnellkraft. Und so sollen wir unsere Sünden aufs Kreuz werfen. Und wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme, kann ich das doch werfen. Ich kann immer wieder sagen, Satan, weißt du was, lass mich zufrieden. Und ich kann das hinwerfen. Und wie Sven schon richtig sagte, das bedeutet ja nicht, dass ich einfach machen kann, was ich will. Aber wenn mich was belastet, kann ich das immer wieder zu Jesus bringen. Und das ist das, was uns ganz doll unterscheidet von den Menschen, die Jesus nicht kennen, und uns unterscheidet von den Christen, die immer noch sich nicht sicher sind. Im Johannes 10, Vers 10 steht, dass irgendeiner von euch hat das vorhin gebetet. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Der Dieb kam, um mir meine Liebe zu stehlen zum Herrn. Und die Liebe fing an zu erkalten. Und plötzlich offenbarte sich das in einer Fasthandlung, die mich zutiefst erschütterte. Eine Sache noch. Es gibt noch andere Liebeskiller. Und zwar, ich habe wirklich darüber nachgedacht. So, was kann uns das? Ich habe jetzt den Punkt Verbitterung wegen der Sünden anderer, woraus auch das Richten kommt. Aber ich habe auch Leute gesehen, deren Liebe erkaltet ist, weil ihr Leben, das ist besonders bei gesetzlichen Christen, denen man immer Leistung gepredigt hat. Wenn du noch irgendein Problem hast mit Sünde, oder da werden auch Dinge plötzlich als Sünden deklariert, die gar keine Sünde von der Bibel sind. Dass eine junge Frau darf nicht hübsch sein, muss sich am besten wie eine Nonne und vermummen oder so, oder man darf die und die Musik nicht hören, wobei das hat alles einen Stellenwert, aber es wurde auch sehr überthematisiert und übertrieben manches. Und dann kann es sein, dass solch ein Mensch, je älter er wird, immer mehr Angst bekommt, Verdammnis und Verzweiflung. Und da habe ich im 1. Johannes Brief, Johannes hat ja drei Briefe geschrieben, als er auf der Insel Patmos war. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist am Tag des Gerichtes die Liebe vollendet, dass wir Zuversicht haben. Wenn wir voller Liebe sind, dann haben wir keine Angst vor dem Gericht. Wenn ich keine Liebe hätte, müsste ich Angst haben, in die Hölle zu kommen. Weil ich muss leider sagen, dass ich als Christ in den 40 Jahren noch viele Sünden begangen habe. Ich will das nicht beschönigen und auch nicht bagatellisieren, auf keinen Fall. Aber es ist leider Realität gewesen und die letzten Jahre und Monate kennzeichneten sich immer mehr, dass ich immer mehr Sünden in den Griff bekam. Auch das ist nichts Besonderes, sondern sollte ganz normal sein. Und ich merke heute, dass ich mehr Geduld habe mit nervigen Leuten. Ich merke, dass ich schneller im Großen und Ganzen, bis auf das, was ich euch eben erzählt habe. Ich merke, dass ich geduldiger geworden bin. Ich merke, dass mich bestimmte Sünden nicht mehr angreifen können, so, weil der Schild, der ist jetzt immer hoch und das Schwert ist immer in der Hand und der Helm ist jetzt fester. Die Rüstung ist fester angeschnallt. So, das ist schon, aber es ist normal. Es wäre traurig nach über 40 Jahren bekehrt sein, wenn es nicht so wäre. Es ist nichts Besonderes. Es ist was Besonderes, wenn einer nach 40 Jahren immer noch Baby ist im Glauben. Aber diese Angst, die wir vor dem Gericht haben könnten, da habe ich wirklich gemerkt, das hat sich wirklich bei mir geändert, die habe ich nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich kann jetzt sündigen, wie ich lustig bin. Auf gar keinen Fall. Paulus sagt auch, das sei ferne, das sei ganz weit ferne. Aber wenn man von einem Fehl übereilt wird, dass man sofort zum Herrn kommen kann und sagen kann, Herr, kennst mich. Das fand ich auch an dem einen Lied richtig gut, du kennst mich, wie ich bin. Ich will dir gar nichts versprechen, was ich nicht halten kann. So meine Tochter, jetzt Gina, die sagt, ich höre auf mit dem Rauchen, die fährt sich jetzt runter. Sie will da gar nicht, ich sage auch manchmal zu Leuten, steck dir kleine Ziele. Gut, Gott denkt groß, ganz klar. Aber wenn ich jetzt mit der Sünde Probleme habe, baue es ab. Manche Leute werden von einem Tag auf den anderen frei und manche, die brauchen länger. Aber steck dir realistische Ziele und der Herr wird dich segnen da drin. Hier geht das weiter im Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und das muss dieser bedauernswerte katholische Priester, man müsste eigentlich diese Bibelstelle mal lesen. Er sagt, oder, egal was du damals gemacht hast, es ist dir vergeben. Und vielleicht das als Letztes. Angst vor der Hölle oder Angst vor Verdammnis ist im Grunde, wenn man das ganz genau in die Tiefe untersucht, ist das Unglauben. Es macht das Werk, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, eigentlich klein. Weil es ist auch eigentlich die Aussage dahinter, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat sein Blut für mich vergossen, er hat da stundenlang in der glühenden Sonne gelitten, dann ist er 3 Tage in die Unterwelt, dann ist er auferstanden, jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und damit ich in den Himmel komme, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch noch meinen Teil dazu beitrage, indem ich immer ganz viel Leistung vollbringe. Falsch. Richtig muss es heißen, all das, was vorher gesagt war, war richtig und jetzt liebe ich Jesus so doll, dass es mir ein ernstes Bedürfnis ist, nicht mehr die Ehe zu brechen, nicht mehr die Steuer zu betrügen, nicht mehr hinterm Rücken zu lästern, nicht mehr Politiker zu verurteilen, nicht mehr Drogen zu nehmen oder gewalttätig zu sein, nicht mehr Leute unfreundlich zu behandeln. Das ist ein Grundbedürfnis, das aus Liebe geboren ist. Wenn die Liebe in uns lebendig ist, die Liebe Gottes, dann fangen die Dinge von alleine an. Ich will damit nicht sagen, dass Gott nicht manchmal Gehorsamschritte von uns verlangt, die unbequem sind. Auch wenn wir älter sind. Manchmal, ich nenne euch ein Beispiel. Ich hatte jemand wollte Kontakt mit mir und hat mich wissen lassen, er möchte gerne Kontakt mit mir haben. So, mein Schwiegersohn Sven habe ich auf dem Zettel und da gibt es einen Sebastian und einen Udo. Das sind also Typen wie wir. So, da habe ich einen guten Draht zu. Und der Kollege, der kommt aus einer ganz anderen Welt und ich hatte das nicht so auf dem Zettel. Hab das schleifen lassen. Sagte der Heilige Geist zu mir, ist das in Ordnung, dass du so eine Unterschiede machst? Nur weil der jetzt nicht aus deiner Szene kommt und anders tickt als du, so ein bisschen gesellschaftlich. Ich meine nicht im Glauben. Wisst ihr was? Irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich treffe mich jetzt mit dem. Hab mich erkundigt, wie ich den erreiche. Wir haben uns getroffen und wir hatten so kraftvolle, gute Gemeinschaft. Und ich habe während der Gemeinschaft mit dem gemerkt, es ist so unwichtig, aus was für Kreisen er kommt, aus was für Kreisen ich komme. Denkt dran, Jesus hatte einen Nachfolger, der war Zelot. Das wäre heute so ein Klimakleber oder einer, der Bomben wirft oder einer, der den Staat, der vielleicht total gegen den Staat rebelliert. Und dann hatte er einen Zöllner dabei. Das wäre oder vielleicht ein Steuereintreiber oder ein Polizist oder so jemand, der dem Staat dem Staat so doll dient, dass die Menschen auf den wirklich wütend sind. Und die beiden waren in seinem Gefolge und die kamen miteinander klar. Und das macht die Liebe. Ein letzter Gedanke noch, der mich total begeistert. Ganz aktuell. Was nicht schön ist, ist das Erdbeben in der Türkei, ganz klar. Ich habe jetzt gelesen, dass hier mittlerweile 46 Tote zu beklagen sind. Wahrscheinlich sind es über 60 oder so. Und die Gründe kennt Gott am besten. Aber jetzt kommt's. Es gibt eine Stadt in diesem ganzen Erdbebengebiet, wo nicht ein einziges Haus kaputt gegangen ist. Und Risse in den Wänden, ja. Ein paar Steine runtergeflogen, kein Toter. Habe ich hier was gelesen? Ich habe gestern echt nochmal gegoogelt. Ich weiß nicht, Erdene oder irgendwie heißt die Stadt. Die ist genauso im Erdbebengebiet wie alle anderen Städte auch. Und dann haben sie den Bürgermeister, der ist mittlerweile ein Held in der Türkei. Der Bürgermeister hat jahrelang sich Feinde gemacht, weil er keine Schwarzbauten genehmigt hat. Und er hat das nicht erlaubt, dass sie mehr als 3 Stockwerke höher. Er hat gesagt, wir sind Erdbebengebiet hier. Es hat hier immer Erdbeben gegeben, kleinere. Das machen wir nicht. Und die Leute waren genervt auf denen. So wie sie auf uns genervt sind, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr und nicht der Humanismus. Wir können nicht aus eigener Kraft gerettet werden. Das macht Leute wütend. Und er hat sich Feinde gemacht und hat das durchgezogen. Jetzt gehen die Leute reihenweise zu dem und sagen, Mann, du bist der Allergrößte. So, ich habe einfach nur die Gesetze erfüllt. Ich habe einfach nur mich daran gehalten, was der Staat damals schon vorgegeben hat. Und in den anderen Städten, da wurde geschmiert mit Schmiergeldern und so. So, wenn ich das jetzt aufs Christentum übertrage, wenn ich ehrlich bin, bringt mir das vielleicht im ersten Moment Nachteile. Ich muss mehr Steuern zahlen. Und dann sagen andere Leute, ihr Christen seid ja echt Schafe, ne? Lasst euch vom Staat ablinken und dann zahlt ihr auch noch brav eure Steuern. Oder ich nehme mal, ich habe Stress mit meiner Frau auf der Arbeit, meine hübsche Arbeitskollegin, die steht auf ältere Männer, macht mir schöne Augen. Ach, weißt du was? Die blöde Kuh zu Hause. Einmal ist keinmal. So. Nee, in dem Moment ist es vielleicht unbequemer, Nein zu sagen, weil das schmeichelt ja auch meinem Ego, wenn ich vielleicht, also ich habe die Situation jetzt nicht, aber ich bin jetzt mal ein bisschen rum. Oder ich habe die Möglichkeit, irgendwelche SMS oder E-Mails weiterzugeben, wo man sich lustig macht über Leute, weil das ist doch total, man macht sich da eins im Spott. Da habe ich gedacht, wer ist der Spötter? Wer ist das? Das ist doch der Teufel eigentlich. So, und das, in dem Moment ist das aber unbequemer. Und ich habe einem geschrieben, ich habe gesagt, das ist ja schön und gut, was du da gegen die Asylantenpolitik und so schreibst. Ich sage aber, ich sehe jeden Menschen in erster Linie. Und Gott liebt die Nazis, er liebt Mainstream-Politiker, er liebt kriminelle Ausländer, die Leute angreifen, er liebt sie alle. Und ich sage, ich möchte jeden Menschen gesondert als Einzelperson sehen und nicht mich von der Politik leiten lassen. Und so ist das mit diesem Übertragen gesehen, mit dieser Stadt in der Türkei. Lass uns so eine Städte sein. Lass uns nicht uns schmieren lassen von der Welt, von Gerüchten, von schlechten Witzen, von irgendwelchen Meinungen, sondern lass uns hart bleiben, in diesem Falle hart bleiben und auf dem Evangelium bleiben, auf der Vergebung bleiben, auf der Liebe Gottes bleiben. Und dann werden wir uns Feinde machen, das ist immer so, wir haben den Teufel zum Feind und es wird auch Menschen geben, die werden uns milde belächeln oder vielleicht auch angreifen. Aber wenn das Leben dann durchgeschüttelt wird, genau, der Verwandte, von dem Sven sprach, der sagte unter anderem zu mir, ja, der hat meine Ehekrise mitgekriegt und so, ja, das ist alles so kompliziert, ich habe lieber keine Partnerin, sagt er so. Ich lebe lieber so, wie ich lebe, mal hier, mal da. Ich sage, ja, aber weißt du was, wenn man in der Ehe Stress hat, das lässt einen auch geistlich reifen, habe ich zu ihm gesagt. Das lässt einen auch stärker werden. Ja, brauche ich nicht, ich umgehe das. So, und wenn das Leben dann durchgeschüttelt wird, dann kann ich jetzt stehen und kann sagen, no, jetzt ist die Beziehung zu meiner Frau viel enger und viel intensiver geworden und auch die Beziehung zu Gott. Und derjenige, der es immer vermieden hat, auch der Christ, der sowas vermeidet, der wird dann in so einem Sturm zu Schaden kommen. Deshalb lass uns die Liebe Gottes in uns wieder neu anfachen. Ich habe sofort nach diesem Ereignis Buße getan. Mein Freund Sebastian hat mit mir gebetet. Und seitdem geht es mir wieder viel, viel besser. Und ich weiß, dass Jesus mir das nicht nachträgt, was ich da gemacht habe. Und ich weiß auch, dass ich das nie wieder tun möchte. Und möge der Herr mich auch davor bewahren. Amen.